hat. Mit mehr als 1300 Kilometer habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht allein lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Selenskyj kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Im Gazastreifen hat eine von den USA und Israel unterstützte private Hilfsorganisation damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Wie die Gaza Humanitarian Foundation selbst mitteilte, hat sie Lastwagenladungen mit Lebensmitteln an Verteilstellen geliefert. Dominik Einzel.
Mit der neuen Strategie zur Verteilung von Hilfslieferungen will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter stiehlt und zu Geld macht. Die vier Stützpunkte im Süden und in der Mitte des Gazastreifens werden von amerikanischen Sicherheitsfirmen betrieben. Israel will so offenbar die Hilfsorganisationen der UN und anderer internationaler Helfer umgehen. Um an Hilfspakete zu kommen, soll je ein Vertreter jeder palästinensischen Familie alle 5 Tage zu einem der Zentren gehen. Die UN und andere Hilfsorganisationen halten dies für zu gefährlich und wenig effektiv, weil die Menschen auf dem Weg durch gefährliche Kampfgebiete müssen.
Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympiabewerbung. Hauptaustragungsort der Spiele wäre das Berliner Olympiastadion. Sportarten wie Rudern, Triathlon oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. Die Entscheidung über ein deutsches Bewerbungskonzept soll bis Herbst 2026 getroffen werden. Der Manager der BR Volleys, Niromant, forderte den Berliner Senat im RBB 24 Inforadio auf, mehr zu tun, um die Menschen für die Bewerbung zu gewinnen. Man müsse klar machen, dass nicht nur der Sport, sondern die gesamte Stadtgesellschaft von Olympia profitieren werde. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Ole Werner getrennt. Das hat der Verein am Vormittag offiziell bestätigt. Der 37-jährige Werner hatte zuvor angekündigt, dass er seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Werder Bremen hat die Saison als Tabellenachter beendet, mit einem Punkt Rückstand auf die europäischen Plätze. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Die Höchstwerte heute 18 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 12 Grad und in Adlershof 14, in Potsdam 11 und in Heckelberg 15 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils auch mit Gewittern, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Caroline Pierich.
Und auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen an Sie. Claudio Abbado und das Orchestra Mozart mit dem ersten Satz aus der Haffner-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Und in einer guten halben Stunde geht es bei uns im musikalischen Kalenderblatt auch um Mozart, allerdings da weniger um seine Musik, sondern um sein Haustier. Das war damals für Nichtadelige schon noch was Besonderes, ein Haustier zu haben. Und Mozarts Haustier war wohl nicht ganz unmusikalisch. Immerhin handelte es sich um einen Singvogel. In einer guten halben Stunde hier mehr dazu auf Radio 3. Jetzt ist es 10.11 Uhr, noch ein bisschen früh fürs Abendessen, aber die Musik von Michel Richard de Lalande, da hört man ja auch nicht unbedingt an, dass sie als Begleitung fürs Essen des Königs aufgespielt worden ist.
Thank you.
Aus einer Suite in E-Moll von Michel Richard de Lalande war das Si passa Calla mit Vincent Dumestre, der hatte le poème Harmonique dirigiert. Abracadabra, so heißt das Album von der Pianistin Béatrice Beru und das ist unser Album der Woche auf Radio 3. Da stellt uns Béatrice Beru Musik aus dem Zauberkosmos vor, aus Märchenwelten und sie zeigt sich da als feinsinnige und virtuose Pianistin, aber auch als Komponistin und sie hat auch selbst Orchesterwerke für Klavier umgeschrieben. Dabei will sie sich ihre Freiheiten bewahren, hat sie uns auf Radio 3 erzählt und sich nicht vom Respekt vor dem Original lähmen lassen. Große Musik ist auch für sie so mächtig, dass sie das Auslassen eines Crescendos oder eines Akzents oder auch ein paar andere kleine Kompromisse vertragen könne. Hier hat sie den Zauberlehrling von Paul Dugas für Klavier übertragen. Das ist das Ergebnis.
Thank you.
finde, sie hat das ganz toll gemacht hier. Dieses symphonische Scherzo für Orchester von Paul Dukas, der Zauberlehrling, für Klavier zu übertragen und es auch noch so zu spielen. Beatrice Berü, die Pianistin. Und das hat sie aufgenommen auf ihrem Album Abracadabra. Das ist gerade unser Album der Woche auf Radio 3. Und mehr dazu können Sie im Internet finden auf radio3.de. Da können wir Ihnen auch ein Exemplar vom Kulturhaus Dussmann weiterreichen. Mit etwas Glück. Jetzt ist es gleich 10:30 Uhr, 10:30 Uhr.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Łukasz Tomaszewski im Studio. Zwei Filme über die Lebenswelt von Migranten haben gestern Abend in Berlin den Europäischen Civis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt 2025 erhalten.
Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis Civis Top Award ging an den französischen Spielfilm Suleiman's Story und an die ZDF-Fiction-Serie Uncivilized für die Episode Hanau. Und beide Produktionen teilen sich ebenfalls den Civis Video Award Fiktion. Der Civis Medienpreis wird ja von der ARD gemeinsam mit der Freudenberg-Stiftung ausgeschrieben. Im Wettbewerb waren diesmal mehr als 700 Beiträge aus allen 27 EU-Staaten und der Schweiz. Die Preisverleihung erfolgte auf der Konferenz Republika. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Kategorien bei dem Civis Medienpreis, zum Beispiel vom ganz kurzen Radiobeitrag über Podcast bis zu eben aufwendigen Fiktionen.
Und Łukasz, du saßt ja auch selber im Publikum und hast den Abend auf dich wirken lassen. Gewonnen hat, wie du gesagt hast, auch die ZDF-Fiction-Serie Uncivilized. Worum geht's da nochmal?
Ja, in der ersten Staffel geht Regisseur Bilal Bahadir der Frage nach, wie haben eigentlich große historische Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel der 11. September, der Ukraine-Krieg oder auch die rassistisch motivierten Anschläge in Hanau, die öffentliche Stimmung in Deutschland verändert? Und dann in einem zweiten Gedankenschritt, welche Konsequenzen hatte das eigentlich auf Menschen, die jetzt muslimisch gelesen werden? Und Bilal Bahadir, der erklärte das gestern so on stage.
Es passieren halt immer wieder historische Dinge, Anschläge, wo sehr viele Menschen unseresgleichen dann auf die Knie fallen und beten, dass es nicht wieder jemand mit Migrationshintergrund ist. Mhm. Und ob wir es wollen oder nicht, diese Geschichten, egal wie fern sie uns sind, haben Einfluss auf unsere Leben. Und auch Hanau hatte Einfluss auf unser Leben. Und dementsprechend wollten wir halt eine Geschichte über Jugendliche erzählen, die eigentlich auch Opfer dieses Attentats sein könnten.
Uncivilized. Auf Grundlagen realer Fälle werden da also die subtilen Formen des Alltagsrassismus nachgezeichnet, könnte man sagen. Es wurde gestern auch ein Ausschnitt gezeigt, wie vier Jugendliche in einem Späti in Köln dann unbegründet von Polizisten zuerst zusammengeschlagen werden, könnte man sagen, und die sich dann zurückziehen. Und die Darsteller waren dann auch selber mit im Saal und waren total bewegt, als sie dann diesen Preis entgegennehmen durften. Das war wirklich ziemlich rührend, dass man anzusehen.
Und wenn Sie Interesse haben, sich den Film Uncivilized anzuschauen, den gibt es abzurufen in der ZDF-Mediathek. Und empfehlen können wir Ihnen hier auch noch an dieser Stelle, auf die Civis-Homepage zu gehen. Dort sind die Gewinnerbeiträge aufgelistet und verlinkt. Jetzt nach Ägypten. Archäologen haben dort drei Gräber wichtiger Staatsmänner entdeckt. Die sind schon teils 3.500 Jahre alt aus der Zeit des Neuen Reiches.
Die Namen und Titel der Toten, die seien anhand von Inschriften in der Nekropole Dra Abu al-Naga in Luxor identifiziert worden. Das sagte der Generalsekretär des Rates für Altertümer Mohammed Ismail Chalat gestern. Und weitere Einzelheiten zu verstehen, müsste man noch Inschriften weiterer Gräber untersuchen. Ja, die ägyptische Regierung, die veröffentlichte aber auch die Bilder von diesen Gräbern und die entdeckten Gegenstände. Darunter Artefakte und Statuen. Eines der Gräber, das gehörte einem Mann namens Amun el-Impet, der auf einem Tempelgelände gearbeitet hat. Und erhalten hatten sich da Darstellungen von Trägern, der Grabbeilagen und auch eines Festmahls. Die beiden anderen Gräber, die stammen aus der 18. Dynastie. Der ägyptische Minister für Tourismus und Altertümer Sherif Fatih, der nannte diese Entdeckung eine wirklich bedeutende wissenschaftliche und archäologische Errungenschaft.
Am vergangenen Sonntag ist die Aktion Berlin liest ein Buch gestartet, präsentiert von Radio 3, Radio 1 und dem Berliner Bibliotheksverband. Bei Berlin ist ein Buch, wird die ganze Stadt zum Lesekreis. Fast täglich wird es Lesungen geben und auch heute.
Ja, ein bestimmter Roman steht bei dieser Aktion immer im Fokus und in diesem Jahr ist es eben Alina Bronskis Roman Pi mal Daumen. Es geht um die Freundschaft zwischen dem hochbegabten 16-jährigen Adligen und auch wohlhabenden Oscar und der 53-jährigen zu stark geschminkten Minijobberin Großmutter Moni. Beide teilen eine Faszination. Sie studieren Mathematik und brennen richtig für dieses Fach. Moni und Oscar begegnen sich zum allerersten Mal in der Vorlesung im Hörsaal. Er ist eben dieser Überflieger und sie hat drei Enkel, mehrere Nebenjobs und liebt einfach knalligen Lippenstift. Alina Bronski sagte uns hier auf Radio 3 zur Beziehung von den beiden Folgendes.
Das ist ein sehr ungleiches Freundschaftspaar, das unter anderen Umständen wahrscheinlich sich nicht kennengelernt hätte. Also Oscar hätte, glaube ich, Moni nicht wirklich wahrgenommen. Er hätte sie einfach übersehen. Bei ihr wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Und sie bekommen die Chance, durch ein großes gemeinsames Interesse eine Gemeinsamkeit zu entdecken, die sie dann verbindet.
Sagt Alina Bronski über Figuren in ihrem Buch. Und noch bis zum 8. Juni finden zum Roman Pi mal Daumen täglich Lesungen statt. Und heute liest die Autorin im Lesecafé in der Bezirkszentralbibliothek in Spandau um 19 Uhr in der Karl-Schurz-Straße 13 ist das. Danke, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Doch, der Mann kann schreiben, auch wenn er in erster Instanz Schauspieler ist. Er gehört zu den beliebtesten in Deutschland, Christian Berkel. In seinem dritten Buch heißt er nur Sputnik. Schließlich kommt er kurz nach dem Satellitenstart zur Welt. Die wird nun die seine und scheint eine einzige Bühne. In Paris begegnet ihm die Liebe zur Literatur und zu Annie. In West-Berlin wird es dann wild. Das Theater der 70er Jahre ist im Aufbruch und Sputnik? Literaturagentin Gesa Ufer hat Fragen. Christian Berkel antwortet und liest. Sputnik, die Buchpremiere. In der schönen Lesung. Am Sonntag, 18 Uhr, im großen Sendesaal des RBB und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
We'll be right back.
auf Radio 3 die Girl Crazy Suite von George Gershwin mit Arthur Fiedler, der hat das Boston Pops Orchestra dirigiert. Sehr viele Haushalte in Deutschland haben heute ein Haustier, Katze, Hund, Meerschweinchen. Diese Entwicklung hat schon um 1800 begonnen, also die Entwicklung, dass nicht nur Adlige, sondern auch das Bürgertum sich Haustiere leisten konnte und auch haben wollte. Wolfgang Amadeus Mozart und seine Familie lagen da ganz vorne im Trend und sie hatten offenbar ein musikalisches Wunderhaustier. Susanna Felix erzählt.
Wien, 27. Mai 1784. Was ist das? Ungläubig starrt Mozart den kleinen Vogel an. Der sitzt in seinem Käfig, legt den Kopf schief und zwinkert fröhlich zurück. Dieser Vogel pfeift doch tatsächlich seine Musik. Mozarts neues Klavierkonzert. Naja, so ganz richtig hat der Star die Melodie nicht getroffen. G muss es sein, nicht Gis, denkt Mozart. Aber wer wird denn bitte so kritisch sein? Bei einem Vogel. Und seine Version ist durchaus originell.
Das war schön.
Sofort notiert Mozart die Melodie in sein Ausgabenbuch. Direkt unter den neuesten Eintrag.
27. Mai 1784. Vogel Starl, 34 Kreuzer.
So viel hat Mozart für den Star bezahlt. 4 Laib Brot hätte er für das Geld bekommen. Warum kauft Mozart einen Vogel, wo das Geld doch ohnehin schon knapp ist? Vielleicht, weil ihm der Star im richtigen Moment zugepfiffen hat. Oder weil Mozart ihn einfach niedlich fand. Vielleicht verbindet Mozart mit dem Tier aber auch eine Kindheitserinnerung. Früher hatten er und seine Schwester Nannerl auch einen Kanarienvogel als Haustier. Eines ist sicher, ins Herz geschlossen hat er den kleinen Star schon jetzt. Und solange er ihm beim Komponieren nicht dazwischen pfeift. Gestört hat der Vogel Mozart offensichtlich nicht. Im Gegenteil, Mozart hängt sehr an seinem neuen Haustier. 3 Jahre lang wird der Vogel Starl durch die Wohnung der Mozarts zwitschern. Als er dann stirbt, verfasst Mozart für ihn ein herzliches Gedicht und lässt ihn feierlich beerdigen. Unsterblich gemacht hat den Vogel aber bis heute jene leicht abgewandelte Melodie eines der größten und populärsten Klavierkonzerte Mozarts. Eine Melodie, auf die vielleicht nur ein kleiner Star kommen konnte.
Das musikalische Kalenderblatt von Susanna Felix. Und morgen geht es hier an dieser Stelle um Dietrich Fischer-Dieskau.
Thank you.
Allegro spirituoso, der erste Satz aus der Sinfonie Nummer 80 in D-Moll von Joseph Haydn mit Johannes Klump und den Heidelberger Sinfonikern. Anfang dieses Jahres haben die Heidelberger Sinfoniker ihr Mammutprojekt abgeschlossen. Sie haben da nämlich alle Sinfonien von Joseph Haydn aufgenommen und eine neue 4-CD umfassende Box herausgebracht. Wir machen jetzt hier weiter auf Radio 3 mit Musik von John Dowland. Ein Liebeslied, still, melancholisch, in einem Arrangement für Geige und Vokalensemble, hier mit dem Ensemble Arma Chor. Das sind ehemalige Sänger des Thomaner Chors.
Time stands
to have give pleasure.
Klaviergeiger Daniel Hope und Armer Chor mit Time Stand Still von John Dowland in diesem Arrangement für Violine und Vokalensemble. Am kommenden Freitag startet in Leipzig das von Armer Chor veranstaltete A Cappella Festival in seine bereits 25. Ausgabe. Und für das Eröffnungskonzert laden die ehemaligen Thomaner in die Leipziger Peterskirche und werden dabei auch von 4 Streichern begleitet. Das Klenke-Quartett aus Weimar kommt. Und das Festival, das läuft dann bis zum 2. Juni. Jetzt ist es 10.56 Uhr. Hier kommt ein Allegro von Karl Friedrich Abel mit La Stagione Frankfurt.
Wagners Ring. 16 Stunden Weltendrama. Lorin Maazel hat sie verdichtet auf 75 Minuten zu einem Ring ohne Worte. Und alles ist drin. Alle Orchesterhits, alle Leitmotive, die ganze Parabel von Macht und Liebe. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin führt das Opus nun auf. Zusammen mit dem jungen finnischen Dirigenten Tarmo Peltokoski. Und dann strahlt Licht aus der Laterna Magica von Kaija Saariaho. Die Komponistin hat in Klang gefasst, was Regielegende Ingmar Bergman beschrieb. Das DSU und Dirigent Tarmo Peltokoski. Am Donnerstag, 20 Uhr in der Philharmonie Berlin und live auf Radio 3, wie es euch gefällt.
11 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgelöst. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Morgen kommt Selenskyj übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird in diesen Minuten in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Partzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Unter ihrem Dach arbeiten die Staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Berlin und weitere Bundesländer stellen am Nachmittag ihre Olympia-Bewerbung vor. Bei der